Lasst uns beten. Herr, gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir dein heilig Wort recht betrachten können und rede du durch dein Wort zu uns. Lass keine von uns dieses Zelt verlassen heute Abend, ohne dass etwas in ihnen geschehen ist. Bedünge den Baum, dass der Baum, der keine Frucht bringt, Frucht bringen wird. Und der Frucht bringt, dass er mir Frucht bringt, zu deiner Ehre. Amen. Wie wir gehört haben, ist der Text 1. Johannes 2, 17. Und die Welt vergeht und ihre Begierden. Und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist aus der Elbefelde-Bibel. Leider ist meine Luther-Bibel nicht gepackt worden in meinen Koffer. So habe ich hier die Elbefelde-Bibel, Neue Testament. Die Luther-Bibel sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Elbefelde ihre Begierden. Die Welt vergeht für heute Abend. Die Welt vergeht. Das ist kein Gebet. Das ist auch kein Wunsch. Das ist auch kein geistliches Begehren. Sondern eine schlichte Tatsache. Die Welt vergeht. Ob du es willst oder nicht. Die Welt vergeht. Und dementsprechend müssen wir alle leben. Und jeden Tag unseres Lebens dieses vor Augen stellen. Die Welt vergeht. Die geht vorbei. Die bleibt nicht stehen und bestehen. Welch eine Torheit, Narrheit, dass ein Mensch sich an die Sachen dieser Welt klammern kann und halten kann und festhalten kann. Wenn es alles vergeht, dass man auf diese Welt bauen kann, auf etwas, das vergeht. Mit dem ist der Mensch ein Narr wie die uralten Menschen. Wenn man ihre Gräber öffnet, findet man Schätze im Grab. Geld, Gold, Silber, Ringe und fast nicht alles. Und in uralten Zeiten auch die Pharaos, die ihre Grabstätten in den Pyramiden hatten. und nahmen vielerlei ihres Reichtums mit. Mit ihnen in ihre Grabstätte. Das sollte ihnen eine Hilfe und zum Nutze sein im Jenseits. In die zukünftige Welt. Die konnten die Sachen dieser Welt nicht zurücklassen. Ihr Herz hing daran. Wir hatten einen deutschen Südafrikaner, der nicht weit von uns weglebte. Er war wohlhabend. Und er sagte zu seiner Lebzeit, zu sterben, der Tod ist kein Problem. Aber wie werde ich mich von meinem Reichtum trennen? Wie werde ich das können? Da sehen wir, woran sein Herz hing. Aber auch die dummen Pharaos hat es nichts geholfen, dass sie von ihrem Reichtum mitgenommen haben ins Grab hinein. Diese Welt und alles, was drinnen ist, vergeht. Und alles, was sie sozusagen mitnahmen auf ihre weiten Reise, war für ihnen keine Hilfe, aber nur für die Grabräuber. Die Räuber haben sich natürlich gefreut darüber. Ich hatte einen Freund, der ging nach Ungarn. Und da war ein großer Regen. Und dann war große Erosion. Viel Erde wurde weggewaschen und dann kamen viele Gerippe ans Licht und dann ist er zu diesen Gräben. Dann zeigte er mir all die Schätze, die er aus diesen Gräben, uralten Gräben, herausgeholt hatte. Das alte Geld, die Groschen. Das war ein kleiner Reichtum für ihn. Es gibt Grabräuber, damit sage ich nicht, dass er ein Grabdieb war. Aber solche gab es, besonders bei den Pyramiden, wo die Pharaos viel von ihrem Reichtum mitnahmen. Für manchen ist das ein Problem, wenn er daran denken muss, ich muss die Welt verlassen. Alles, was du siehst, die schönen, ihr Frauen, die schönen Gardinen im Haus. Wenn ein Kind kommt und die berührt, oh, die werden schmutzig, dann wird geschrien. Dann zerreißt das Herz. Die schönen Matten. All das Schöne, Putz und so weiter. Wenn wir das doch nur mit uns nehmen können. Nein, das kannst du nicht mitnehmen in die Hölle. Und wenn du es könntest, würdest du es in einem Nu verbrennen. Die Sachen dieser Welt vergehen. Nackt bist du in diese Welt gekommen und nackt wirst du hinausgehen. Da können wir unseren LKW nicht vollpacken und damit in den Himmel fahren. Das gibt es nicht. Du bist ein armseliger Christ, wenn du dein Herz an einige irdische Sachen hältst. Und noch ein blöderer Christ, wenn diese Sachen dich von dem Ewigen scheiden und trennen und das nicht verlassen kannst und als Kot rechnen kannst, auf dass du Christus gewinnst und ihn allein. Wir können die Sachen dieser Welt nicht mitnehmen. Gar nichts. Nicht einmal die kleinste Nadel, und wenn sie von Gold gemacht ist. Aber du kannst ein Kluger sein und nicht ein Narr und ein Tue, sondern ein Kluge. Die Sachen kannst du in Voraus schicken zum Himmel. Weißt du das? Man kann sein Hab und Gut vorausschicken, aber mit dir nehmen kannst du das nicht. Darum sagt der Herr, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Das ist nicht verboten. Das kannst du. Das ist dein Vorrecht. Und wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast, bist du ein blöder Mensch gewesen. Es ist auch gut für uns, dass wir unsere Schätze in Voraus schicken, gen Himmel. Denn wo unser Schatz ist, da wird unser Herz sein. Und der Herr Jesus selber sagte, macht euch Beutel, die nicht veralten. Du kannst Beutel, ein Portemonnaie haben im Himmel. Ein Beutel, der nicht vergeht. Er sagte, verkauft euer Hab und Gut und gibt es den Almosen. So werdet ihr euch Beutel machen und Schätze sammeln im Himmel. Wie reich bist du im Himmel? Wie viele Schätze hast du schon dort gesammelt? Wie viele Beutel hast du schon im Himmel gefüllt? Oder wirst du ein sehr Armer dort sein? Vielleicht reich hier, vielleicht nicht reich, aber sehr geizig. In Amerika war ein Mann, der sehr bekannt war, war wohlhabend, die Frau starb, er lebte allein im Haus und dann tagelang haben sie nichts von ihm gesehen. Das Haus war verschlossen. Kein Lebenszeichen im Haus. Sie drangen ins Haus hinein und fanden ihn tot auf den Boden. Alles wurde sorgfältig untersucht, die Ursache seines Todes. Hätte ja sein können, dass er nicht kochen konnte und wenn die Frau nicht mehr da war, dass das der Grund war. Und die Ursache seines Todes, er war verhungert. Ist an Hungersnot gestorben und war ein reicher Millionär. Und in der Zeit war nicht jeder Hans und Franz Millionär, wie heute. Wenn du ein Auto hast, hast du ja schon fast eine halbe Million. Natürlich nicht Euro, aber südafrikanischer Rand, wo da noch 8 oder 9 Rand zum Euro sind. Das Vorrecht der dritten Welt und der armen Länder heute, dass sie alle Millionäre sein können. Aber einige nehmen einige Nullen weg, streichen einige Nullen. Aber hier in Deutschland, in Europa, um ein Millionär zu sein, ist auch schon etwas. Sie fanden den Mann tot, auf den Boden, verhungert, konnte er nicht essen. Keine Krankheit war zu finden. Das war ein solcher habgieriger Mann und geiziger Mann, dass er es sich selber nicht leisten konnte, sich selber zu ernähren. Das gibt uns einen kleinen Blick, von welchen großen Mächten und Geistern ein habgieriger und geiziger Mensch besessen ist. Gibt es einen Geizigen unter uns? Ich hoffe, dass diese Worte dich dazu treiben, dass du so schnell wie möglich dein Leben bereinigst und zu denen gehst, die mit Vollmacht beten können, dass diese Dämonen und bösen Geister dein Leben verlassen. Er war verhungert. Er konnte es sich nicht leisten, Essen für sich zu kaufen. Also der Geiz ist ein schlimmer Zustand. Ich glaube, manche wären sehr schockiert, wenn der Herr ihnen die Augen öffnen könnte und dass sie die Teufel in sich erkennen könnten. Das ist der Grund vieler Probleme. Du weißt nicht, warum du das Problem hast. Die Sache ist, du wirst von höllischen Mächten und Geistern geritten, regiert und gelenkt. Heute Abend, am ersten Vortrag, diese Konferenz, lasst uns mal hineinschauen in unser eigenes Herz und in unser Leben. Ist da nicht etwas, was Gott fremd ist und den Himmel fremd ist? Etwas von der Welt, die vergeht in unserem Leben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Es wäre gut, wenn du einen Blick tun könntest in dein eigen Leben heute Abend. Gleich am ersten Abend. Stimmt alles in deinem Leben? Sind da nicht fremde Sachen in deinem Leben, die nicht zu einem gesunden christlichen Leben gehören? Sachen, die Gott fremd sind, die dem Geiste Gottes fremd sind und ihn widerstehen. Sachen, wenn wir auch in der Welt leben, soll da aber nichts von der Welt in uns sein. Nicht von dem, was vergeht. Keiner von uns sollte sich daran klammern, an das, was vergeht. Und ich hoffe, dass wir dieses ernst nehmen. Ich habe hier einen Traum. Der kommt nicht aus Afrika. Der ist in Europa geboren von einem Europäer. Und als dieser Christ mir diesen Traum sagte, sagte ich, du, schreib den nieder. Die Bedeutung des Traumes ist ganz klar. Und so Gott will, werde ich einst diesen Traum gebrauchen. Und ich möchte den heute Abend schon gebrauchen. Ich freue mich immer, wenn da Sachen sind, die europäisch sind. Stelle mir vor, dass die Europäer das vielleicht besser verstehen. Nun, diese sagte mir, den Traum, der hat eine wunderbare Bedeutung. Nun möchte ich den gebrauchen. Ich lief in ein großes Verwaltungsgebäude. Es war ein sehr verwinkeltes, mehrstöckiges Gebäude. Überall waren Menschen in Büros an der Arbeit. Auf dem Außengelände konnte ich vom Erdgeschoss aus sehen, wie Eindringlinge damit beschäftigt waren, Fahrzeuge dieser Firma zu stehlen. Sie machten immer weiter und haben als eine Bande gearbeitet. Das tut der Teufel sehr gern. Mehrere Personen, die zusammenarbeiteten. Als ich das sah, oder als ich das sehe, rennte ich durch das Haus und versuche Hilfe zu suchen. Einzelne wissen von diesem Vorfall und versuchen, die Männer aufzuhalten. Aber nur einzelne. Nach einer Weile komme ich in einen Flur. Eine Frau tritt aus ihrem Büro heraus, stellt sich mit ihrem Namen und dem Zusatz Geschäftsleitung. So stellte sie sich vor. Dann läuft sie in das Nachbarbüro. Sie ist kaum ansprechbar. Sie wirkt sehr beschäftigt. Aber ist nur mit unwichtigen Sachen, mit unwichtigen Dingen zu sehen. Sie ist sehr von sich selber überzeugt und stolz auf ihre Position. Ich stehe neben ihr und versuche, sie anzusprechen. Sie formuliert eine lange Begrüßung zu anderen Menschen. Womit sie zu tun hat, ist völlig bedeutungslos. Als ich ihr sage, schnell, wir brauchen Hilfe, denn wir werden überfallen, macht sie daraus auch gleich eine neue Geschichte vor den anderen Menschen. Sie tut das, ohne von der Gefahr, persönlich ergriffen zu sein. Sie wirkt völlig gleichgültig gegenüber der Firma. Ich renne weiter und kann einen Wachposten der Bande überwältigen. Nur sehr wenige Menschen riskieren ihr Leben, um an der Lage etwas zu ändern. Wer lässt sich rufen? Soweit. Verstehst du dieses Bild, das vor unseren Augen gemalt ist? Er war in ein großes Verwaltungsgebäude. Dieses Verwaltungsgebäude symbolisiert das Werk des Herrn. Auch das Werk, in dem wir stehen. Überall waren Menschen sehr beschäftigt in den Büros. Aber unbewusst von vielen waren da Eindringlinge, die beschäftigt waren, ihr faules Werk zu treiben. Es gibt kein Werk Gottes, wo der Teufel nicht versucht, hineinzudringen. Man kann sogar ein Werk recht beurteilen, an dem, was der Teufel tut. Wenn dem Teufel nichts daran gelegen ist, und wenn er sein Maul nicht öffnet, und wenn er nichts dagegen sagt oder schreibt oder tobt in seinem Zorn, dann ist das Werk tot. Kein geistliches Leben. Ich habe schon oft in Afrika gefragt, wollt ihr wirklich Erweckung haben? Wer um Erweckung betet, betet um Schwierigkeiten, Problemen, Verfolgung, den Hass der Teufelskinder. wenn da kein Gegenstand ist, keine Feindschaft, alles sich ruhig verläuft, ist das ein schlechtes Zeichen? Nichts anderes, als dass die Kinder Gottes eingeschlafen sind, sind dem Teufel keine Gefahr. Aber je größer die Gefahr ist für den Teufel, desto wütender wird er. Also, wenn du dich davor schämst und das nicht ertragen kannst, laufe weg von der Weckung und fall den Teufel zu Füßen und sag, lieber Teufel, ich will nicht gegen dich gehen. Ich meine es gut mit dir. Diese Christen waren nun beschäftigt, gingen mit ihrem Leben weiter und waren sich ganz unbewusst von der Tatsache, dass der Feind in ihrer Mitte war und sie beraubte. Nur ein ganz wenig hatten es gemerkt und waren sich des bewusst. Es ist schlimm, wenn der Teufel sein böses Teufelswerk treibt und die Christen haben keine Ahnung. Sie sind beschäftigt mit ihren eigenen Sachen und nicht die Sache des Herrn. Und diese Teufelsbande konnte weiter wirken in diesem großen Gebäude. Ein Prediger machte mal bei uns den Fehler vor vielen Jahren, als Paulus redete und sein Zeugnis gab, da sagte er, ich wünsche, dass ihr alle so wäret wie ich, außer diese Bande. Er war gebunden. Und dieser Prediger sagte, ich wünsche, ihr wäret alle so wie ich, außer diese Bande, die mich verklagt. Man kann auch oft etwas daneben schießen, trotzdem es gut gemeint ist. Das war eine Bande, mehrere Teufel, die da wirksam waren, um dieses Werk, diese sogenannte Firma, zu bestehlen. Darum sollen wir wachen und beten. Denn es könnte ja sogar sein, dass wir nicht nur unkund in der Sache sind, sondern diese Bande beistehen und ihnen noch die Hand reichen und zu mir Bösem verhelfen. Dieser Christ lief dann auf einen Flur um Hilfe. Und dann stellte eine Dame sich vor, mit dem Worte Geschäftsleitung. Läuft dann sehr beschäftigt ins Nachbarbüro, kaum ansprechbar, weil sie so sehr beschäftigt ist, aber nur mit unwichtigen Sachen. Liebe Freunde, womit sind wir beschäftigt? Womit sind wir beschäftigt? Mit den Sachen des Herrn? Mit Seelen retten? Mit dem Aufbau des Reiches Gottes in dieser Welt? Oder mit unwichtigen Sachen? Das kann nur der Heilige Geist uns offenbaren. Aber am Tage des Gerichts wird es uns klar sein, womit wir beschäftigt waren all die Jahre unseres Lebens in dieser Welt. Aber wenn wir mit unwichtigen Sachen beschäftigt sind, werden die alle verbrennen. Und es wäre ein Wunder Gottes, wenn du nicht auch mit verbrennst. Sie ist sich sehr bewusst von ihrer eigenen Position. Ihr Stolz auf ihre Existenz, das ist schon ein böses Zeichen. Wenn du stolz wirst, und stolz bist, musst du wissen, dass du ein Kind des Teufels bist und kein Kind Gottes. Hochmut, Stolz kommt vom Teufel. Und der Teufel ist nicht nur neben dir, und flüstert dir nicht nur etwas ins Ohr hinein, sondern ist in dir. Der lebt in dir. Kannst du verstehen, warum du dein Leben oft nicht verstehen kannst? Warum du so reagierst? Warum du so bist, wie du bist? Die Wahrheit ist, du bist ein Teufelskind und der Teufel ist in dir. Und darum kannst du stolz werden. Und stolz sein auf deine Position und manches andere. Wir haben ein Mädchen, die oft ihr Zeugnis gibt. Die Zeugnisse der AIDS-Kranken sind wunderbar. Wunderbar. Sagte schon in diesen Tagen, ich glaube, wenn diese Zeugnisse die Welt erreichen, werden Zehntausende gerettet werden. Und dieses Mädchen sagt, da waren zwei Sünden in meinem Leben. Eine war Stolz. Stolz. Hochmut. Die andere Halsstarrigkeit. Ich konnte mich nicht beugen. Nicht annehmen, was Menschen mir sagten. Sagt, mit diesen zwei Sünden fuhr ich in die Hölle. Und dadurch habe ich auch AIDS bekommen in Johannesburg. Stolz. Und sie sagt, ich weiß gar nicht, worüber ich stolz war und worauf ich stolz war. Ich hatte ja keinen Grund, um stolz zu sein. Hätte sie noch etwas gehabt, aber da war nichts, kein Grund, um stolz zu sein. Und dann die Hartnäckigkeit, dass man sich nicht beugen kann. Das ist eine verdammte Sache. Die bringt viele Menschen in die Hölle. Und wenn du halsstarrig bist und kannst dich nicht beugen und demütigen, gehörst du auch zu der Bande. Alle die Sachen, womit diese sozusagen berühmte Dame beschäftigt war, waren bedeutungslos. Bedeutungslos. Ein Mädchen rief mich an heute und sprach mit mir und fragte mich um Rat. Einige wissen von dem Mädchen, haben schon im Buch gelesen über das Wunderkind. Die ist jetzt 28 Jahre alt. Sie hat neulich geheiratet. Nur ein dummer Christ kann so heiraten. Aber sie sagt, Montag sind Menschen zu mir gekommen. Von der höchsten finanziellen Instanz in Südafrika, die größte, die höchste Bank, und haben ihr ein Angebot gemacht, das man nicht verstehen kann. Ein 28-jähriges Mädchen zu solch einem hohen Posten. Ich sagte, du, denk daran, wo du herkommst. Du hättest abgetrieben werden sollen als Kind. Und deine Mutter und ein anderer haben dein Leben gerettet. Sogar die christlichen Ärzte haben gesagt, dieses Kind muss abgetrieben werden. Das kann nicht leben und darf nicht leben. Und wenn man es leben lässt, ist das eine Sünde, Gott versuchen. Und heute bekommt sie fast den höchsten Punkt. 4 Menschen, die in der Position sind. Sie ist die 4. Als 28-jähriges Kind sind ja 28-Jährige. Hört ihr, was ich sage? Ihr seid noch Kinder. Ein 8-Jähriger wird sagen, nein, ich bin kein Kind mehr. Ich bin doch kein Kind. Mit 8 Jahren bin ich schon erwachsen. Ja, so funktioniert der Verstand eines Kindes. Nun, diese Dame war inspiriert, beeinflusst, stolz, hochmütig, auf ihre Position. Und wenn du auch eine hohe Position haben solltest, bedeutet das gar nichts. Du hättest sie nicht, wenn Gott es dir nicht aus Gnaden geschenkt hätte. Und darum soll keine von sich selbst überzeugt sein und hochmütig. Und dann, wenn der Hochmut hineinkommt, ist man beschäftigt mit bedeutungslosen Sachen. Und man meint, es ist von höchster Bedeutung. Und dann wird man wie die Juden, die meinen, sie tun Gott einen Dienst und kämpfen gegen Gott. Diese Person lief und sagt, hier sind die Feinde, die Eindringlinge. Wir werden von ihnen überfallen. Manche merken das nicht. Und wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der wir wachen sollten und die Zeit aufkaufen, ist es heute. Ich las, was der Apostel Johannes schrieb diese Tage. Der Antichrist ist noch nicht gekommen, aber da sind schon viele Antichristen. Er kommt aber. Und da sollten wir mit Jesus sagen können, wirket, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wenn du nicht mehr wirken kannst. Wirke, solange du kannst. In deinem Leben, deine Kinder leben, deine Familie leben, deine Frau's Leben, deine Umgebung, deinem Volk, deine Kirche. Wirke, solange du wirken kannst, denn es kommt die Nacht, wenn du nicht mehr wirken kannst. Das sind Worte unseres Herrn Jesu. Und diese Frau, die sprach, ohne von der Gefahr persönlich ergriffen zu sein. Wir können vom Evangelium reden. Wir können vom Wirken Gottes reden. Wir können von Erweckung reden. Sind wir aber davon ergriffen? Sind wir davon ergriffen? Wenn du nicht vom Feuer Gottes ergriffen bist und vom Worte Gottes ergriffen bist und du hörst es, die Welt vergeht, bist aber nicht davon ergriffen. Die Lust der Welt, so Gott will, werden wir noch etwas darüber reden in diesen Tagen. Kannst darüber reden, bist aber nicht davon ergriffen. Wenn du alles anschaust, deine Arbeit, dein Auto, dein Geld, dein Haus, das wird alles vergehen. Bist du davon durchdrungen? Vielleicht würdest du nicht leben, wie du lebst. Du würdest nicht nur mit den irdischen Beuteln zufrieden sein. Du würdest, könntest nicht, wenn du davon ergriffen bist, von den Worten Jesu Christi, sammelt euch nicht Schätze in dieser Welt, sondern in jene. Und du tust es nicht. Die ganze Ewigkeit hindurch wird es dir gereuen. Die ganze Ewigkeit hindurch wirst du dich selbst verdammen und verfluchen und sagen, was für ein Narr bin ich gewesen. Aber jetzt bedeutet es gar nichts. Da ist der Erlo ein Narr, weil er dieses sagt. Aber an jenem Tage, wenn ich es dir nicht sage, wirst du mich verdammen und sagen, Erlo, hast du das gewusst? Und du hast uns nicht gewarnt davor? Du hast uns keinen Rat gegeben? und die Menschen in dieser Firma, die ich Gotteskinder nenne, waren völlig gleichgültig gegenüber dieser Firma und die Sachen dieser Firma waren gleichgültig über die Sachen des Evangeliums, des Reiches Gottes. Weißt du, dies sage ich nur nebenbei, dass die ganzen Völker dieser Welt ein Recht haben, um das Evangelium von dir zu erwarten, von deinen Lippen. Und wenn du es ihnen nicht bringst, staune nicht, wenn sie dich am Tage des Gerichts verdammen werden. Aber die Sachen des Reiches Gottes waren sie völlig gleichgültig darüber. Aber liebe Frau, du bist nicht gleichgültig über deine Haare. Deine Haare auf deinem Kopf sind von größerer Bedeutung als die ewigen Sachen. Und du sagst mir, du bist ein Gotteskind. Ich sag dir, du bist ein Verdammter. Du bist ein Besessener. Bist beschäftigt mit deinem Aussehen, mit deiner Kleidung. Und die Seelen, wofür Jesus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, wofür Gott den Himmel verlassen hast, bedeutet dir nichts. Wenn du zu Bett gehst, danke Gott, danke dir für diesen schönen Tag, ich habe ihn genossen, konnte mit meinen Kindern sein, Urlaub fahren, schön essen im Restaurant. Es kümmert dir gar nichts, wenn der Teufel beschäftigt ist. Die Kinder Gottes zu berauben. Und dann in diesem Traum, nur wenige Menschen riskieren ihr Leben. Nur wenige. Nein, ich kann das doch nicht. Ich bin doch ein anständiger Mann. Ich möchte nicht, dass sie etwas Negatives über mich schreiben in den Zeitungen. Ich bin doch ein angesehener Mann. Wie armselig du im Himmel sein wirst. Der Herr Jesus sagt, wenn sie euch verfolgen, wenn sie schlecht über euch reden, hüpft vor Freude. Euer Lohn ist groß im Himmel. Aber nein, um des Friedens willen will ich lieber schweigen und nicht den Frieden stören. Lass die toten Hunde schlafen. Wer lässt sich rufen? Wer erwacht? Was? Die Welt vergeht? Und ich soll beschäftigt sein mit Sachen, die vergehen? Aber es gibt das, was nicht vergeht. Und ich investiere nur in Sachen, die vergehen. Und das, was bleibt, darum kümmere ich mich nicht. Welch ein Narr kann der Mensch doch sein. Lieben Freunde, ein Fluch in unserer Zeit ist, dass der Christ so erschrecklich leichtsinnig ist. Gibt es Menschen in der Welt, die so leichtsinnig sind wie die Christen? So oberflächlich, kein Mohammedaner, kein Hindu, kein Buddhist. Von all den Religionen sind die Menschen und sind die Völker so leichtsinnig wie das Christenvolk. Keiner, der hier im Zelt sitzt heute Abend, soll zu denen gezählt werden. Und wenn du zu ihnen gezählt worden warst in der Vergangenheit, dann bekehre dich heute Abend. Dann bringe deine Sache mit Gott ins Reine. Dann bereinige dein Leben. Bitte dich, bitte ihn, dass er dich errettet von deiner Leichtsinnigkeit. Und warum kannst du leichtsinnig sein? Warum kann Leichtsinn in deinem Leben zu finden sein? Das kommt wohl darum, dass du der Welt so viel Raum gibst in deinem Leben und in deinem Herzen und nicht die Sachen der Ewigkeit. Schlage da an deine eigene Brust, schau in dein eigenes Herz. In Rumänien habe ich gesagt, nimm deine Hand, steck die in dein eigenes Herz hinein, hole heraus, was drinnen ist und schau es an. Du blöder Mensch, dass du endlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Du gibst Raum für das Irdische und so wenig für das Himmlische. Und darum der entsetzliche Leichtsinn. Leichtsinn. Raum für die Sachen, die vergänglich sind. Sie kommen und gehen, sie bleiben nicht. Was ist nicht schon alles an uns vorübergegangen? In den letzten 50, 60, 70 Jahren. So schnell geht das dahin. Bald musst du sterben. Das weißt du. Und du wirst vor den Richterstuhl Jesu Christi erscheinen müssen. Denn nach dem Tod kommt das Gericht. Gott will noch einmal mit dir reden. Und von dir wissen, wer dir die Erlaubnis gegeben hat, um so leichtsinnig zu sein im Lichte seines Wortes und der Ewigkeit und im Lichte Golgathas. Gott wird es von dir fordern, vor Himmel und Hölle, und sag mir, haben deine Eltern dich das gelehrt? Hat dein Vater dich das gelehrt? Wo hast du das her? Konntest du nicht ausdrücklich hören und verstehen, was ich dir sagte? Wusstest du nicht, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber nicht ein Tüttel, eine Jota von meinem Wort? Und trotzdem wir mit Gottes Wort aufgewachsen sind, regelmäßig Gottes Wort hören, gehen manche von uns dahin wie die Tiere. und bekümmern uns nicht um das, was von Ewigkeit wird ist. Und sorgen sich nicht darum, ob ihr Leben dementsprechend ist, wie Gott es haben will, dass sein Wille geschehe, dass unser Leben Gott wohlgefällig ist. Sagt mir, lieben Freunde, was wird aus dir und was wird aus mir werden, wenn Gott redet? Und wir kümmern uns nicht darum, unsere eigenen Sachen, unsere eigenen Geschäfte, unsere eigenen Dinge sind von größerem Wert als die Sache des Herrn. Sind wir beschäftigt mit einem Leben, das um uns selbst kreist, werden von verschiedenen Motiven getrieben. Eine kann Habsucht sein. Denkt ihr daran, an den reichen Mann, dessen Land viel trug, und sagte, was soll ich nun tun? Ich baue neue Scheunen und so weiter. Und dann sagte er zu seiner Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Narr, du Tor. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Dann sagt der Herr, so ist es, der für sich selber Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Die große Gefahr ist dieses, dass dein irdischer Reichtum größer ist als dein geistlicher Reichtum. Dass das Irdische größer ist als das Himmlische. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie viele Pfennige du in der Bank hast. Aber ich möchte eines von dir wissen. Ist dein geistlicher Reichtum größer als dein irdischer? Wenn Gott dich heute Abend in seine Waage tun würde, wie Belshazzar, hier dein irdisches Hab und Gut und hier dein Geistliches. Was wird das Urteil sein? Wird die Hand schreiben an der Mauer zu leicht erfunden? Zu leicht erfunden. Das hat ihn verdammt, den Belshazzar. Das war sein Todesurteil. Das hat er gelesen als Überschrift in die Hölle hinein, durch das Höllentor. Ich habe dich gewogen und dich zu leicht erfunden. Denk daran, ich schließe jetzt, bin ans Ende gekommen. Wenn Gott dich jetzt wiegen sollte, was wird das Urteil sein? Dein geistliches Leben? Dein geistliches Zustand? Trägt das mehr Gewicht als dein irdisches Leben? Bist du geistlicher reiche als im irdischen? Wenn nicht, bange ich um dich und sage, Bruder, Schwester, du bist verdammt. Fliehe zu Gott. Bitte, dass er dich heute rette. Aus dem Rachen der ewigen Verdammnis. Möge Gott schenken, dass dies nicht leere Worte sind, sondern dass du von diesem ergriffen wirst. Sonst bist du verloren. Bist ein verdammter Pharisäer im Jahre 2006. Und fliehe zur Rettung. Lass dieser Tag ein Tag des Heils sein für dich. Lasst uns beten. Herr, klopfe an jedes Herz. Wenn der eine oder der andere noch schläft und schlummert und schnarcht, in deine Gnade, wecke ihn aus dem Schlaf, sodass er nicht verloren gehe. Dass er nicht mit der Welt, die vergeht, auch vergehen wird. Und am verkehrten Ort erwachen wird. Schenk aus Gnaden, Herr, dass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergeht, sondern das ausrichte, wozu du es gesandt hast. Um Jesu willen und um des teures Blutes willen, das geflossen ist auf dem Kreuz auf Golgatha. Und dass das keine vergebliche Sache gewesen ist, sondern das ausrichte, wozu es geschehen ist. Und aus uns, Männer und Frauen, Christen mache, die nicht mit der Welt vergehen, sondern die bleiben stehen. Stehen bleiben. Im Lichte der Ewigkeit. Amen.